In der Stille der Nacht. Eine Geschichte von Thomas Sommer. Der Schnee knirscht unter Esthers Schritten. Ein gleichmäßiger Rhythmus, der sie eigentlich anspornen könnte. Doch das ständige Einsinken ermüdet sie. Die umliegenden Berge leuchten noch matt in der beginnenden Dämmerung. Beinahe, als hätten sie untertags Sonnenlicht gespeichert, das sie nun langsam wieder abgeben. Der Waldrand am Fuße des Felsmassivs, zu dem sie hinaufsteigt, gibt sich schon zu erkennen. Sie weiß, dass dort die Hütte steht. Doch sie kann sie noch nicht ausnehmen. Dafür braucht es wohl noch etwas Zeit. Esther möchte vor Einbruch der Dunkelheit dort ankommen, bevor klirrende Kälte und Dunkelheit sie die letzten Kraftreserven kosten. Kurz spürt sie einen Anflug von Verzagtheit, doch dann richtet sie den Blick wieder auf den Waldrand. Auf die Stelle, an der die Hütte hoffentlich bald sichtbar wird, und zwingt sich weiter voran. Sie motiviert sich mit Gedanken an Geborgenheit und Erholung von den Strapazen des Marsches. Schritt für Schritt, Knirschen für Knirschen, Atemzug für Atemzug arbeitet sie sich mühevoll weiter über die große, freie Schneefläche den Hang hinauf. Jedes Nachgeben des Untergrunds kostet Kraft. Ob Bertram wohl schon zu Hause ist? Ob er schon begonnen hat, die Hütte zu heizen? Im nachlassenden Licht versucht sie angestrengt, etwaigen Rauch zu erkennen, doch vergeblich. Hoffentlich hat er wenigstens ausreichend Holz für die Nacht hereingeholt und bereitet zumindest den Ofen schon vor. Eigentlich müsste er längst zu Hause sein, wenn er sich nicht wieder durch irgendetwas aufhalten ließ. Bei ihm weiß man nie, was ihm nicht alles einfällt unterwegs. Er ist in dieser Hinsicht wie eine neugierige Katze, die allem nachgeht, was ihr Interesse weckt. Einige Male entdeckten sie dank dieser Eigenheit schon Plätze, an denen ungewöhnlich viele Beeren wuchsen oder besondere Pilze. Sie kamen auch auf bezaubernde Lichtungen oder Stellen mit einer umwerfenden Aussicht. Oft fällt er aber einfach in ein Zeitloch, in dem er sich völlig selbstvergessen in einer Tätigkeit verliert, aus der er erst nach geraumer Zeit wieder herausfindet, um seiner eigentlichen Aufgabe nachzugehen. Natürlich fehlt diese Zeit am Ende des Tages und eigentlich wichtige Dinge bleiben wieder einmal unerledigt. Wenn er doch nur nicht so gedankenverloren wäre. Esthers Rucksack ist mit Gewürzen, Nähgarn, Stoffbahnen und einer Schachtel langer Nägel gefüllt. Letztere für das Ausbessern des mit Holzschindeln gedeckten Daches. Er war die meiste Zeit nicht besonders schwer zu tragen, doch nun, am Ende des Marsches, merkt sie, wie ihr Rücken verspannt ist und zu Schmerzen beginnt. In ihren hohen Lederstiefeln, die zwar mit Schuhfett gegen Nässe eingelassen sind, fühlen sich ihre Zehen trotz der dicken Wollsocken bereits steif und kalt an. Sie spürt, wie die Kälte schön langsam ihren Rücken hochkriecht, obwohl sie sich unaufhörlich bewegt und der Rucksack eigentlich wärmen sollte. Ihr wird bewusst, dass die Wärme immer mehr aus ihr weicht, weil sie bereits erschöpft ist und ihr Körper nicht mehr viel Energie dafür übrig hat. Die Luft ist kalt und klar. Ihr steter Atem bildet kleine Wölkchen vor dem Gesicht, die sofort wieder verpuffen. In der Dunkelheit des Kosmos, unvorstellbar weit von unserem Planeten entfernt, in einer Region, in der sich seit geraumer Zeit enorm heiße Gase und Partikel immer rascher und immer weiter verdichtet haben, ist soeben der Punkt der höchstmöglichen Dichte erreicht. Eine Kettenreaktion von Entzündungen beginnt, die viele Milliarden Jahre andauern wird. ein Stern entsteht. Er wird größer als der Stern, den wir Sonne nennen, aber bei weitem nicht der größte seiner Art. Endlich erreicht Esther die Hütte. Schon als sie sich nähert, bemerkt sie, dass kein Licht brennt und auch kein Rauch aus dem Kamin aufsteigt. Sie kramt den Schlüssel aus ihrer dicken Lammfelljacke hervor, steckt ihn mit klammern Fingern ins Schloss und schließt die Tür auf. Verdammt, er ist natürlich nicht zu Hause. Jetzt muss sie auch noch Holz aus dem Schuppen holen und den Ofen vorbereiten. Sie spürt, wie sich Zorn in ihrem Bauch ausbreitet. Wo treibt sich Bertram wieder herum? Warum ist er um diese Zeit noch nicht zu Hause? Das wäre doch das Mindeste, das sie sich erwarten kann, wenn sie spät abends mit den Besorgungen vom Tal hochkommt. Entmutigt lässt sie sich auf die Eckbank der Stube fallen. Erst im Sitzen streift sie den Rucksack ab. Die Tür. Mist. Wieder aufstehen, zur Tür hingehen, schließen. Zurück zur Bank. Hinsetzen. Dunkelheit hat sich bereits über Berg und Tal gelegt. Nur das Schneefeld vor der Hütte reflektiert den beinahe vollen Mond, der während des Marsches wie ein riesiges, bleiches Gesicht in ihrem Rücken aufgegangen ist. Gerade so, als hätte er sich von hinten herangepirscht, nur um sie dann stumm und ausdruckslos zu betrachten. An anderen Tagen würde man um diese Zeit hier kaum die Hand vor Augen sehen, doch der tiefstehende Mond taucht die Stube in ein bleiches Licht, sodass jene Teile des Raumes, die von ihm beschienen werden, relativ gut sichtbar sind. Doch bald wird der Mond höher gestiegen sein und der Stube sein Licht wieder entzogen haben. Die Stille in der Hütte ist fast hörbar. Auch draußen regt sich kein Lüftchen. Die Nacht hält Einzug im Land. Alles scheint in tiefer Ruhe zu liegen. Nicht einmal die Holzbalken knarzen. Zünder suchen und Kerzen anzünden, denkt Esther. Zwei in der Stube, später vielleicht noch eine im Schlafraum. Obwohl, lesen wird sie heute wohl kaum mehr. Dazu lastet die Müdigkeit schon zu schwer auf ihr. Plötzlich hört sie ein rhythmisches Knirschen von draußen, das langsam lauter wird, doch dann endet. Sie steht auf und geht vorsichtig zu dem Fenster neben der Tür. Vor dem Haus, etwa 100 Meter entfernt, steht eine Gestalt, soweit sie es ausnehmen kann, ein Mann. Er hat sich leicht nach hinten gebeugt und starrt in den Himmel, vermutlich auf den Mond. Er wirkt, als hätte er alle Zeit der Welt. Der Mann dreht sich um. Er setzt seinen Weg Richtung Hütte fort. Knirsch, 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 knirsch. Auch ohne seine Gesichtszüge in der Dunkelheit zu sehen, erkennt sie anhand der Bewegungen, dass es Bertram ist. Einen Moment überlegt sie, wie sie sich verhalten würde, wenn es ein Fremder wäre. Türe versperren und so tun, als sei niemand da. Die Kerzen sind noch nicht angezündet. Und was dann? Sie beobachtet Bertram, wie er sich gemächlich der Hütte nähert. Er macht einen müden Eindruck. Seine Körpersprache verrät jedoch keinen Unmut über die offensichtlich dunkle, kalte Hütte. Und auch keine Sorge über Esthers Verbleib. Jetzt hört sie Aufstampfen vor der Türe. Offenbar tritt er sich den Schnee von den Stiefeln. Dann eine lange Pause. Murmeln. Leises Fluchen. Da findet wohl jemand seinen Schlüssel nicht. Das Rascheln von Stoff. Offenbar durchwühlt er jetzt seinen Mantel. Pause. Beinahe schon hörbare Ratlosigkeit an der Außenseite der Tür. Sie merkt, wie ihre Mundwinkel nach oben wandern und zunehmende Heiterkeit wie ein Kribbeln über ihren Nacken in den Kopf steigt. Wie lange wird sie hinter der Tür noch stillhalten können, ohne zu lachen? In den unendlichen Weiten des Kosmos, in einer anderen Galaxie, wurde ein weiterer Stern geboren. Er hat nun seine volle Größe erreicht und ist so gewaltig, dass sich die umliegenden Planeten wie eine seltsam versetzte Perlenreihe in seinem mächtigen Gravitationsfeld auffädeln werden, um fortan diese neue Sonne zu umkreisen. Jeder unterschiedlich schnell und jeder in einer etwas anderen Bahn, aber dennoch alle gemeinsam. Esther streckt die Hand zur Türe aus, neben der sie schon die ganze Zeit verharrte. Ganz sacht drückt sie die Klinke hinunter und öffnet sie nur einen kleinen Spalt. Bertram ist gerade dabei, sich an die Türschwelle zu setzen, offenbar um nachzudenken, wo er seinen Schlüssel finden könnte. Oder um auf ihre Heimkehr zu warten. Er hat ihr bereits den Rücken zugewandt und ist so sehr mit sich selbst beschäftigt, dass er sie nicht bemerkt. Als er sich mit dem Rücken gegen die bereits einen Spalt weit geöffnete Türe lehnen will, lässt sie rasch die Klinke aus und macht einen flinken Schritt zurück. Ah! Mit einem erschrockenen Aufschrei plumpst Bertrams Oberkörper rücklings in die Stube und kommt vor ihr zu liegen. Er sieht von unten in ihr Gesicht, sie von oben in seines. Unschuldiges Erstaunen von ihm, vorwurfsvoll hochgezogene Augenbrauen von ihr. Nur die gekräuselten Mundwinkel verraten ihr mühsam unterdrücktes Lachen. Er? Na sowas, du bist ja schon da. Sie? Seit wann kommst du rücklings bei der Tür herein? Hat dich der Mond so verwirrt? Hast du mich auf dem Mond gesucht, als du ihn vorher angestarrt hast? Wo warst du so lange? Bertram grinst. Auf dem Mond. Und vorhin bin ich draufgekommen, dass ich dort oben etwas vergessen habe. Kurz habe ich überlegt, ob ich nochmals umdrehen soll. Idiot! Wie wäre es gewesen, wenn du heute mal früher heimgekommen wärst und bereits die Stube geheizt hättest? Nach dem langen Marsch vom Tal herauf ist eine helle und warme Stufe wohl nicht zu viel erwartet, oder? Sie bemerkt, wie ihre kurze Heiterkeit über seine Selbstvergessenheit verfliegt und der ursprüngliche Groll über die Enttäuschung sich wieder in ihr breit macht. Bertram erwidert nichts. Esther spürt, wie genau das ihren Ärger erst recht schürt. Er steht auf, streift seinen Rucksack ab und öffnet den mit der ihm eigenen Ruhe. Dann greift er mit beiden Armen hinein, zieht einen großen, runden Laib Käse heraus und hält ihn ihr unter die Nase. Er riecht würzig. Erst jetzt merkt sie, wie hungrig sie eigentlich ist. Der Duft des Käses lässt ihr das Wasser im Mund zusammenlaufen. Bertram bemerkt ihren Gesichtsausdruck. Eine Mischung aus Erstaunen, Freude und dem fast greifbaren Entschluss, sich über den Käse herzumachen. Es war also kein Fehler, den Laib heimzubringen. »Wo hast du den her?« fragt sie und strengt sich an, weiterhin vorwurfsvoll zu klingen. Bertram macht eine bedeutungsvolle Miene. »Ich habe an der anderen Seite des Berges einen Hof entdeckt. Dort gibt es Kühe und eine Milchwirtschaft. Eine kleine Familie, nur ein Kind, eine Tochter. Hab mich bei denen aufgewärmt und wir sind so ins Reden gekommen. Ich werde ihnen nächstes Frühjahr helfen, das Dach zu reparieren. Der Käse ist ein Vorschuss. Ich kann dort ab und zu mal aushelfen. Und als Gegenleistung kriege ich Lebensmittel aus ihrer Wirtschaft. Bis wir selbst welche produzieren. Übrigens, die Kleine heißt Angela. Ist gerade mal 4 Jahre alt. Blondes Haar, echt süß. Er sieht ihr beim letzten Satz direkt in die Augen. Im silbernen Mondlicht, das bei der noch immer offenstehenden Türe hereinscheint, glaubt er zu erkennen, wie sich Esthers Augen für einen kurzen Augenblick weiten. Bertram meint, etwas wie ein freudiges Erschrecken erkennen zu können. Dann ist dieser Moment vorbei. Indessen, tausende Lichtjahre entfernt, rast gerade ein beträchtlicher Komet auf einen großen Planeten zu. Seit einer halben Ewigkeit fliegt er bereits in langen, periodischen Intervallen an diesem Planeten vorbei. Jedes Mal kommt er dessen Gravitationsfeld ein klein wenig näher. Diesmal ist es soweit. Seine Bahn wird gebeugt. Er passiert den Planeten zwar wie üblich, jedoch in einer leicht veränderten Bahn und wird das nächste Mal ein wenig früher erscheinen als zuvor. Er wird den Planeten erneut passieren und seine Bahn wird erneut gebeugt werden, wenn auch nur gering. Das Ganze wird sich noch sehr lange wiederholen, bis der Komet zur Gänze im Gravitationsfeld des Planeten gefangen sein wird, um diesen von da an als Mond zu umkreisen. Bertram schließt die Tür. Er geht zum Tisch, zieht die Tischlade auf und sucht nach den Zündhölzern. Esther fährt ein heiß-kalter Schauer vom Rücken in den Kopf. Die Zünder. Oh Gott. Als sie im Laden gerade die Nägel verlangt hatte, wurde sie von Kerstin angesprochen. Es ergab sich eine kurze Plauderei und dann war kein Gedanke mehr an die Zünder. So ein Mist. Bertram dreht sich zu ihr und sieht sie fragend an. »Hast du die Zünder noch im Rucksack?« fragt er arglos. An ihrem erschrockenen Gesicht sieht er die Antwort, ohne dass er sie hören muss. Sie sieht ihn ratlos und verzweifelt an. »Ist jetzt aber nicht wahr«, sagt er. Und merkt sogleich, dass er sich das hätte sparen können. Sofort schlägt die Verzweiflung in Esthers Gesichtsausdruck in Zorn um. »Als hättest du noch nie was vergessen«, faucht sie und nutzt die Gelegenheit, dem erwarteten Vorwurf gleich durch einen Gegenvorwurf zuvorzukommen. Bertram seufzt. Er weiß, dass ein weiteres Wortgefecht nichts Gutes bringt. »Wir haben noch das Holzbrett und den Stab. Trockenes Heu haben wir auch. Das wird mühsam, aber es wärmt auch gleich von innen her«, schlägt er als Lösungsversuch vor. Einmal ist ihnen das bereits gelungen. Durch rasches, anhaltendes Drehen eines zugespitzten Holzstabs auf einem Holzbrett erzeugten sie Reibungshitze, wie die Vorfahren. Sobald eine Glut an der Spitze des Holzstabs entstanden war, legten sie rasch Trockenheu hinzu und ein kleines Flämmchen entstand. Es war aber eine langwierige und im wahrsten Sinn aufreibende Angelegenheit. Esther bemerkt seinen raschen Rückzug in der Angelegenheit. Sie nickt schweigend. Insgeheim macht sie sich natürlich den Vorwurf, auf die Zündhölzer vergessen zu haben, aber von ihm lässt sie sich das ganz bestimmt nicht sagen. »Morgen gehe ich mal ins Tal runter und hole Zünder auf Vorrat. Mal sehen, ob du es dann schaffst, den ganzen Tag über die Glut zu halten oder ob ich dann nicht auch in eine kalte Hütte zurückkomme«, feixt er. Sie sieht ihn fragend an. Dann murmelt sie, »falls wir es heute überhaupt schaffen, ein Feuer zu entfachen und bis morgen nicht erfroren sind.« Bertram holt das Holzbrett und den Stab unter dem Schrank hervor. Dann nimmt er ein Büschel Trockenheu aus der Truhe. Esther nimmt ebenfalls ein großes Büschel Heu sowie einige Stücke fein gehacktes Anzündholz und trägt alles zum Eisenofen. Sie öffnet die Ofentür, die laut quietscht, als wäre sie über die späte Ruhestörung empört. Esther legt das Heubüschel in die Brennkammer. Danach legt sie von allen Seiten Anzündhölzer an das Büschel, sodass ein kleiner Kegel entsteht. Sie überzeugt sich davon, dass in der Nische neben dem Ofen gut getrocknete Scheite liegen. Einander zugewandt knien sich Bertram und Esther vor den Eisenofen und platzieren das Brett zwischen sich. Das Heu legen sie in Griffweite. Beim Hinknien merken beide, dass ihre kalten Gelenke schmerzen und ihre klammen Finger ein wenig gefühllos sind. In der Stube, die den ganzen Tag über leer stand, hat sich eine eisige Kälte festgesetzt. Sie sehen sogar ihren Atem. Esther hockt sich auf ihre Fersen, hält ihre Hände wie eine Muschel vors Gesicht und bläst hinein, um sich zu wärmen. Bertram kniet vornübergebeugt und blickt konzentriert auf den runden Holzstab, den er zwischen seinen Handflächen in rasch wechselnden Rotationen mit der Spitze nach unten auf dem Holzbrett reibt. Er merkt, wie sich dabei sein bereits kalt gewordener Rücken verspannt, doch er weiß, dass er nun nicht nachlassen darf. Die Reibungswärme am Holz muss immer weiter gesteigert werden, bis zu der hoffentlich zustande kommenden Glut an der Spitze des Stabes. In dem Moment gilt es, rasch, aber mit Gefühl, etwas Heu an die glühende Stelle zu schieben und mit sachtem Anblasen eine Flamme zu erzeugen. Das Reiben des Holzes erzeugt ein schmirgelndes Geräusch. Esther beugt sich wieder nach vorne und stützt sich mit beiden Händen am kalten Holzboden ab. Bertram blickt kurz auf und sie sehen sich in die Augen. Wie sehr er dieses Gesicht liebt, ob sie weint oder lacht, wacht oder schläft, sich konzentriert oder gedankenverloren ins Leere blickt. Ob sie begeistert ist oder gelangweilt, verängstigt oder entschlossen, zaghaft oder forsch, jeden einzelnen dieser Gesichtsausdrücke kennt er und kann ihn visuell vor seinem inneren Auge abrufen. Dieses Mädchen, Angela, du hast gesagt, sie ist blond? Mhm, keucht er zustimmend. Welche Augenfarbe hat sie? Grün, wie deine, entgegnet Bertram gepresst. Keine Sekunde halten seine Hände inne. Er sieht, wie sich ihre Augen wieder ein wenig weiten, so wie vorhin an der Tür, als er das Kind zum ersten Mal erwähnte. Ihm ist, als würden sie leuchten. Als würde der Raum gerade eben ein bisschen heller geworden sein. Er spürt auch, wie in seiner Brust eine Wärme entsteht und sich über seinen Bauch bis in die Beine hinunter ausbreitet. Diese Wärme kommt jedoch nicht von der Anstrengung. Sie ist vielmehr etwas, das ihn plötzlich von innen her überflutet. Wie etwas, das in ihm ausgegossen wurde. Da! Esther beugt sich blitzschnell tiefer und schiebt rasch, aber sachte ein wenig Heu zu der nun glühenden und leicht rauchenden Spitze des Holzstabs. Sachte, aber stetig bläst sie hin. Weiterer Rauch kräuselt in die Höhe und plötzlich ein leichtes Aufflackern im Heu. Eine kleine Flamme leckt wie ein Zünglein um sich und flugs übernehmen weitere Halme ihr Licht und geben es knisternd und rauchend an die nächstliegenden weiter. Rasch schiebt Esther das restliche Heu hinzu, legt es aber tunlichst nicht oben auf, um die mühsam gewonnene Flamme nicht gleich wieder zu ersticken. Wie ein hungriges Tierchen frisst sich das Feuer in das neu hinzugekommene Büschel. Rasch schiebt Esther die Ofenschaufel darunter und noch auf den Knien legt sie das brennende Bündel in den Ofen zu dem kleinen Scheiterhaufen, der dort schon die ganze Zeit zu warten schien und nun das Feuer übernimmt, wie einen Gast, der endlich gekommen ist. Aufmerksam hat Bertram ihre flinken Bewegungen beobachtet, wie anmutig sie sein kann. Er hockt nun ebenfalls auf seinen Fersen und grinst bis über beide Ohren. Sie sieht die Freude in seinem Gesicht und lacht offen heraus. Die ganze Anspannung des Tages fällt von ihr ab und sie ist ebenfalls erleichtert und glücklich über das Gelingen. »Na, das haben wir aber gut hingekriegt«, meint Bertram. »Ja, was deine Hände alles können«, erwidert sie verschmitzt. Die Erde überschreitet auf ihrer Bahn um die Sonne gerade jenen Punkt, an dem der Einfallswinkel des Sonnenlichts auf die nördliche Hemisphäre am flachsten ist. Morgen zum Mittag wird die Sonne, sofern nicht von Wolken verdeckt, unmerklich höher am Himmel stehen und der Sonnenuntergang wird einen Augenblick später vollendet sein. Die Wintersonnenwende hat soeben stattgefunden. Von nun an wird es Tag für Tag ein klein wenig heller und in ein paar Monaten auch spürbar wärmer. Bertram hat sich vom Boden erhoben und holt die drei Kerzen von der Anrichte, um sie auf den Tisch zu stellen. Dann zieht er einen Span von einem Scheit, öffnet die Ofentür, aus der mittlerweile das Lodern der Flammen zu hören ist, und hält den dünnen Span hinein, bis er brennt. Er schließt die Ofentür, geht zum Tisch und entzündet damit die Kerzen am Tisch. Nun lecken auch dort drei kleine Flammenzungen in die Dunkelheit des Raumes und treiben sie noch weiter zurück, bis in die äußersten Winkel, wo sie jetzt kauert, als würde sie schmollend warten, bis alle Flammen erloschen sind, worauf sie wieder Herrscherin über die Stube sein kann. Zumindest bis zum Morgengrauen. Esther sitzt noch immer auf ihren Fersen und blickt versonnen in die Flammen, die durch eine Glasscheibe in der Ofentür sichtbar sind. Die kleine Stube ist in warmes Licht getaucht und schön langsam wird die Wärme auch ein wenig spürbar. Sie steht auf, schält sich aus ihrer Lammfelljacke, hängt sie an den Holzhaken neben der Türe und zieht sich die weiße Wollmütze vom Kopf. Ihre brünetten, schulterlangen Haare sind zerzaust und stehen in alle Richtungen. Sie fährt sich abwechselnd mit beiden Händen durchs Haar und nutzt dabei ihre Finger wie die Zacken eines groben Kamms. Kurz hält sie ihr Haar wie einen Pferdeschweif am Hinterkopf zusammen, um es danach offen fallen zu lassen. Auch Bertram hängt seinen Mantel an einen Holzhaken neben der Tür. Er war jedoch ohne Mütze unterwegs. Die von Wind und Wetter geformten Strähnen seiner kurzen blonden Haare stehen in alle Richtungen von seinem Kopf und auch sein kurzer Vollbart ist zerzaust. Esther hat inzwischen Brot aus der Brotdose genommen und in einen Korb auf den Tisch gestellt. Flink holt sie zwei Schneidbretter und zwei Messer aus einer Lade der Anrichte und legt sie dazu. Bertram nimmt ein großes Messer aus der Tischlade und schneidet vier Scheiben vom Brot. Zwei davon legt er auf das Schneidbrett von Esther. Er holt den großen Laib Käse, den er zuvor auf die Anrichte gelegt hat, und platziert ihn auf dem Tisch. Vorsichtig schneidet er einen schmalen Keil aus dem Laib. Auf seinem Schneidbrett teilt er ihn in zwei gleich große Stücke und legt einen davon auf Esthers Brett. »Hey«, ruft er plötzlich aus, »wir haben ja noch eine Flasche Wein im Vorratsschrank.« Beflügelt von dem Gedanken an ein gutes Glas Wein, springt er auf und holt die Flasche aus dem Schrank. Plötzlich scheint seine Müdigkeit von der Wanderung zur anderen Seite des Berges wie verflogen. Rasch hat er auch zwei Gläser vom Regal genommen und stellt diese ebenfalls auf den Tisch. Esther hat mit dem Essen nicht gewartet. Sie hat ihr Käsestück schon in sich hineingeschlungen und auch die zweite Scheibe des Brotes bereits zur Hälfte verzehrt. Bertram greift in die Küchenlade und holt einen Korkenzieher hervor. Er stellt die Weinflasche vor sich auf den Boden, schraubt den spiralig gewundenen Eisendorn in den Korken, zieht zuerst kräftig, dann immer vorsichtiger, wobei er in seiner Konzentration eine komische Grimasse schneidet. Esther sieht ihm belustigt zu. Plopp! Der Korken ist nun heraus. Bertram wendet sich mit der Flasche dem Tisch zu und gießt beiden reichlich Rotwein ein. »Na, da war jemand aber ganz schön hungrig«, bemerkt er heiter. »Na, da ist jemand aber ganz schön durstig«, erwidert Esther und äfft sein Grinsen auffällig nach. Beide lachen. Sie heben ihre Gläser und prosten sich zu. Bertram nimmt einen großen Schluck, dreht genießerisch die Augen zum Himmel und stößt ein langgezogenes »Ah« hervor. Esther nimmt zwei kleine Schlucke. Der ist gut, aber leider noch zu kalt«, stellt sie fest. Nach einer kurzen Pause fragt sie hoffnungsvoll, »Was meinst du, wenn der Boden nächstes Jahr trägt und wir uns selbst versorgen können, wagen wir es dann?« Er sieht sie ernst, aber mit Wärme in den Augen an. »Ja, besser als hier wird's nicht mehr und wir werden auch nicht jünger. Ich mag auf jeden Fall.« »Ich auch«, sagt sie und starrt kurz in eine Ferne vor sich, zu der nur sie Zugang hat. Dann wendet sie sich mit einem herausfordernden und schelmischen Grinsen an ihn. »Bub oder Mädchen?« »Ich wünsch mir ein Kind«, stellt Bertram fest, als wäre dies eine dritte Alternative. Dann lacht er und verschluckt sich fast am Wein. Esther stößt einen gespielt schicksalsergebenen Seufzer aus, dann lacht sie auch und strahlt ihn an. Am nächtlichen Himmel steht der Mond bereits steil über dem Berg. Sein Licht wirft dort, wo Bäume stehen oder Felsen aufragen, nur mehr kurze Schatten auf die glitzernden Schneeflächen. Neben dem Mond, genauer gesagt rechts oberhalb in unmittelbarer Nähe, hat sich die Venus gesellt, als würde sie ihm einen Besuch abstatten und in wortloser Zwiesprache mit ihm stehen. Die Hänge liegen still da. Die Tannen sehen aus, als ließen sie die Schultern hängen und als würden sie im Stehen schlafen. Unter der dicken Schneedecke, links neben der Hütte, umgeben von kältestarrem Weidegras, liegt ein kleines Feld mit nackter brauner Erde. Darin schlummern allerlei Knollen und Samen, die Esther dort ausgesät hat. Sie ruhen geduldig bis zum Frühjahr. Hätten sie Gesichter, so hätte man in jenem Moment, als die Erde die Sonnenwende vollzog, ein wissendes Lächeln erkennen können.